Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Ja, da sind wir mal wieder.
Genau, ich habe extra mal die künstlerische Pause eingelegt.
Okay.
Von mir noch ein kurzes Wort zur letzten Sendung, weil da hatten wir es ja vom Fußball und dann auch nochmal so Eishockey. Und da muss ich leider ja sagen, da haben wir ja beide geschlafen, weil an dem Tag, wo wir es aufgenommen haben, war ja das Endspiel der Eishockey.
Ich habe doch noch gesagt, ist nicht WM, das habe ich doch noch so irgendwie.
Ja, das ja, aber wie gesagt, hatte den Spielplan nicht im Kopf, aber da war noch das Endspiel. Ja.
Ja.
Und die Deutschen haben sich ja gar nicht so schlecht geschlagen. Ich habe die letzten Minuten sogar noch gucken können. Wobei, wie gesagt, im Eishockey-Thema bin ich generell nicht so drin, weil hinterher wurde ja auch gesagt, okay, klar, schade mit der Chance und sie hätten es eigentlich auf dem Schläger gehabt, um es mal so auszudrücken. Wobei, mein Gott, gegen Kanada war es ja, oder?
Ich glaube, ja, ja.
Ja, also ist ja jetzt auch keine unbekannte Größe im Eishockey. Ja.
Ja.
Und wobei viele gesagt haben, sie haben auf jeden Fall über dem, was man eigentlich von ihr erwartet, gespielt. Ich kann es nicht beurteilen. Also Zweiter kann man anscheinend sehr zufrieden sein als deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Auf jeden Fall auch Glückwunsch, ja, nochmal nachträglich. Aber ich habe dann auch nur gedacht, oh Mann, wie peinlich, du hast da über Eishockey gesprochen. Und dann ist an dem Tag auch noch das Endspiel. Oh Mann.
Naja, wir haben ja noch gesagt, dass irgendwas mit Eishockey gerade ist.
Genau, irgendwas.
Da haben wir ja nichts Falsches gesagt, ne?
Das nicht, nein, nur ich habe dann gedacht, und dann, wie gesagt, war an dem Tag noch das Endspiel. Und ich so, oh je.
Ja.
Okay, ja. Da hast du ja wirklich geglänzt mit Fachwissen zum Eishockey. Ja. Wobei, wir haben ja gesagt, es ist ja nicht so unseres, ja.
Nee, also, ja.
Ist da nicht was mit Eishockey, haben wir ja gesagt.
Genau, es war ja nicht verkehrt, war ja nicht falsch. Ja. Es war jetzt nicht ganz präzise, aber es war auch nicht falsch. Ja, so ist es. Gut, und bevor wir in die heutige Sendung einsteigen, lass uns noch mal kurz über unseren, was heißt kurz, über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Mit kurz haben wir ja so unsere Probleme, irgendetwas kurz zu fassen.
ja, genau.
Aber ich versuche es einmal ein wenig kürzer, den Werbespot zu gestalten. Heute unterstützt uns die Firma IYAMA. IYAMA war ja bei uns schon öfter Thema in Bezug auf Displays etc. pp. Und heute möchte ich nochmal über ein Gadget sprechen, was in erster Linie jetzt den geneigten Kunden von IYAMA jetzt nicht so in den Kopf kommt, wenn er an IYAMA denkt, weil die meisten denken in erster Linie an Displays, an Gaming-Monitore oder an Public-Displays und weniger an ja Konferenzsysteme oder 360-Grad-Konferenzsysteme. Und IYAMA nennt das Ganze Speakerphone. Und das habe ich auch in der Vergangenheit schon einmal sehr, sehr ausführlich besprochen. Deswegen versuche ich es etwas kürzer zu fassen, das Ganze. Und als erstes möchte ich dazu sagen, dass dieses Gadget es bei mir in die Kategorie der Gadget Essentials geschafft hat. Das ist bei mir sozusagen nochmal die Adelung eines Gadgets, weil ich teste ja hier sehr viele Gadgets und probiere sie aus und bilde mir darüber meine Meinung und berichte dann halt im Podcast darüber. Und einige davon landen bei mir nicht im täglichen Gebrauch oder im regelmäßigen Gebrauch, weil es Produkte sind, die ich entweder in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Variationen habe und es dann immer schwer ist, dann auch wirklich alle Gadgets täglich zu benutzen. Das liegt natürlich auch auf der Hand, nach meiner Meinung. Und dieses Gadget, dieses Speakerphone, dieses UCSPK01L, das hat es bei mir in den fast täglichen Gebrauch geschafft. Je nachdem, wie viel Telefonkonferenzen ich habe oder Videokonferenzen ich habe, würde ich sagen, das ist die Kategorie bei mir wirklich als Gadget Essential, als Gadget, was ich wirklich im regelmäßigen Gebrauch habe. Es hat, wie gesagt, so mein Telefonkonferenzverhalten oder die Qualität der Telefonkonferenzen signifikant verbessert. Das liegt halt auch an der guten Qualität, wie ich finde, der Mikrofone, die da verbaut sind. Wir haben ja ein 360-Grad-Konferenzsprachsystem mit 6 Mikrofonen, mit einer Rausch- und einer Echo-Unterdrückung. Das Ganze wird entweder mit Bluetooth, USB-C oder mit einem ganz normalen, traditionellen Audiokabel verbunden. Es ist auch ein Akku verbaut. Da komme ich so in der Praxis auf circa 8 Stunden. Kommt auch immer darauf an, wie laut man das Gerät benutzt etc., wie die Einstellungen sind am Gerät. Da schwankt dann halt immer so die Laufzeit, aber so 8 Stunden sind realistisch. Es ist ein 2200 Milliampere-Stunden Akku verbaut. Somit kann man das Ding auch, wie gesagt, ohne Verbindung, also ohne Stromverbindung benutzen, also ganz standalone. Und die Version L, es gibt auch noch eine Version M. Die Version M hat ungefähr 10 Meter Abstands, der Abstand zum Mikrofon kann 10 Meter sein und bei der Version M ist man bei 6 Meter. Ich habe halt hier die L-Version und kann dementsprechend auch ein wenig weiter vom Speakerphone entfernt sein, was aber allerdings auch nicht mein Use Case ist. Ich benutze das so im, 50, 60 Zentimeter Abstand, liegt so vorm Monitor. Und das Schöne daran ist halt, wenn man in einer Videokonferenz ist, dann hat man nicht irgendwie so ein Headset auf oder so ein Mikrofon im Bild, weil man hat das unten auf dem Schreibtisch liegen und man kann, irgendwelche Mickey-Mäuse auf dem Kopf zu haben oder irgendwie ein Mikrofon vor dem Mund zu haben, vernünftig im Bild erscheinen. Und das ist das Schöne an dem Speakerphone. Und deswegen ist es für mich ein Gadget, was ich sehr, sehr regelmäßig benutze und was ich so nicht mehr missen möchte. Tja, wer hätte das gedacht, dass das mal so täglich bei mir Einzug findet oder Einzug hält. Ne? Wo ich das Produkt das erste Mal getestet habe, war ich so ein bisschen skeptisch, ob es wirklich ein regelmäßig benutzbares Gadget für mich wird. Aber ich kann jetzt kaum noch ohne eine Telefonkonferenz machen. Oder zumindest eine Videokonferenz. Telefonkonferenz kann man auch mal mit einem Headset machen, weil dann sieht man den Gegenüber ja logischerweise nicht. Aber bei einer Videokonferenz ist das schon ganz angenehm, wenn man da ohne Mikrofon vorm Gesicht oder ohne Mickey Maus auf dem Kopf im Bild erscheinen kann. Tja, so. Das zum heutigen Werbespot / Kurz-Gadget-Besprechung. Und somit bedanken wir uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Iyama.
Ja.
So, dann lass uns in die heutige Sendung eintauchen. Eigentlich könnten wir uns das Ganze sparen, weil am 5. wird die Messe gelesen, am 5. ist die WWDC und da wissen wir eigentlich alle mehr, hoffe ich doch, dass wir da mehr wissen. Und da können wir diese ganzen Spekulationen und das ganze Spekulatius, was hier um uns geworfen wird, könnten wir uns eigentlich klemmen, aber wir sind ja pflichtbewusst und wir versuchen ja regelmäßig unsere Sendungen rauszuhauen. Von daher gucken wir mal, was unsere Themenliste so hergibt. Und Mr. Ross Young hat sich nochmal etwas detaillierter geäußert zum Thema AR-Headset und zum Thema Display oder Micro-LED-Displays, die dort verbaut sein sollen. Er wurde da relativ detailliert. Er spricht ja von einem Micro-LED 4K. Display. Das war auch eigentlich schon lange in der Gerüchteküche unterwegs. Er hat ja aber jetzt nochmal die Zollzahl angegeben, 1,41 Zoll. Und der zweite Punkt, der hat mich so ein bisschen irritiert, positiv irritiert und auch sehr stark zum Nachdenken gebracht. Er sagt, das Ding hat eine Helligkeit von 5000 Nits. Und wer sich so ein bisschen mit den Nits-Zahlen auskennt, der sieht sofort, das ist extrem hell. Und ich bezweifle wirklich, dass das Ding 5000 Nits haben soll. Also das wäre Wahnsinn. Also hat mich jetzt sehr positiv überrascht oder es hat mir ein großes Fragezeichen dahinter gesetzt, ob wirklich 5000 Nits auch da drin stecken. Keine Ahnung. Wird man wahrscheinlich auch erst dann erfahren, wenn es dann irgendwann iFixit oder andere Analysten auseinandernehmen, weil ich glaube, Apple wird sich
sobald
da...
Sobald du die ersten Meldungen hast, dass jemand sich hier Schäden zugezogen hat, oder Augenschädigungen zugezogen hat wegen der hellen Displays,
Naja, ich denke mal, das wird Apple natürlich berücksichtigt haben, wenn da wirklich 5000 Nits drin stecken sollen, dass es da keine Beschädigung gibt und dass es einem da nicht die Netzhaut wegbrennt, hoffe ich jetzt mal, ne? Ja, schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob Apple die ganzen technischen Details so auf der WWDC auflisten wird. Das vermute ich eher nicht.
Noch mal für diese HDR-Normen, was sind denn da eigentlich nochmal die Bedingungen, fällt mir gerade ein.
Jetzt stellst du mir Fragen, die ich dir im Moment aus dem Kopf nicht...
Da hatten wir doch die Diskussion schon mit HDR-Monitoren und Displays, die gesagt haben, sie sind HDR, haben aber irgendwie von der Helligkeit her nicht die Mindestanforderungen erfüllt oder waren so gerade am unteren Ende, ja, wo du gesagt hast, na okay, eigentlich richtig oder ausreichend her ist es auch nicht, aber die Spec gibt halt das Wenige halt her, ja. Aber 5000 weiß ich jetzt nicht, aber es könnte natürlich auch sein, dass das wieder mit irgendwas da zusammenhängt. Klar, aber das Maximum, was es kann, gerade in dem Einsatz, vielleicht ist es ja auch dieses fabulierte Außendisplay.
Das kann möglich sein, ja.
Dass du damit halt nachts deine Umgebung ausleuchten kannst. Ja.
Kannst dich heimleuchten lassen. ja. Nein, man weiß ja gar nicht, ob das Ding ein Außendisplay bekommt letztendlich oder ob da eins drinsteckt. Das ist ja auch die Frage. Ne? Also
drin denke ich mal schon, ob du ein Außendisplay hast. Ja, das bezweifle ich immer noch stark.
Genau, das meine ich ja drin. Logischerweise muss es ja haben. Aber ob außen eins dran ist, ja, das ist die Frage. Das waren ja halt auch nur...
Die Gerüchte haben sich ja bis jetzt eigentlich gehalten.
Ja, stimmt.
Aktuell hörst du ja jetzt dazu nichts, aber bis vor kurzem hast du ja wirklich schon immer noch die Gerüchte gehabt und teilweise ja auch die Bestätigung, alle in Anführungszeichen Bestätigung, dass halt wirklich sowas kommen soll. Wie gesagt, nach wie vor bin ich davon nicht überzeugt, aber...
Ja, und ich meine... Wir nehmen heute am 3.6. auf, muss man dazu sagen, falls jetzt irgendwelche Last-Minute-Leaks noch kommen, die wir jetzt nicht berücksichtigt haben. Im Moment weiß man ja auch noch nicht hundertprozentig, wie das Gerät überhaupt aussehen wird. Man hat ja sehr, sehr viele Gerüchte, aber es ist noch relativ spannend bis zum heutigen Tage. Es kann natürlich sein, dass jetzt kurz vorher das Ding geleakt wird mit irgendwelchen Renderings und irgendwelchen Dingen. Hatten wir ja schon öfter mal in der Vergangenheit. Ich erinnere mich nur an den Mac Studio, der wurde ja auch mehr oder weniger ein paar Stunden vorher geleakt. Und von daher...
aber wenn wir auch da mal ehrlich sind und auch mal von der Entwicklung ausgehen, die das Smartphone durchgemacht hat und wie heute üblicherweise ein Smartphone aussieht, können wir, glaube ich, davon ausgehen, auch wenn von einem Skibrillendesign die Rede ist, dass wir designtechnisch, denke ich mal, gerade bei den existierenden Geräten nah dran sind. Wahrscheinlich dünner, gehe ich mal davon aus.
Ja.
Und designtechnisch ein bisschen anders, aber generell, ja, dass sie da schon diese Sprache, wie man es auch heute kennt, oder diese Optik, wie man sie heute kennt, schon hat, dass sie halt von der Ausführung her halt nur zeitlich technisch halt aktuell ist und dadurch wahrscheinlich dünner, ja, leichter vielleicht, ja, und von den technischen Daten her einfach besser ist. Und um da mal ein bisschen vorwegzugreifen, Meta hatte ja gerade die Quest 3 vorgestellt und wenn man die Quest 3 sich auch mal anguckt im Vergleich zur Quest 2, sieht man ja auch den technischen Fortschritt einfach. Ja. Und ich denke mal, wenn man sich so die Quest anguckt, also die 3, beziehungsweise auch die Pro von Meta, die wir ja auch schon wieder ein bisschen länger da haben, oder die länger am Markt ist, so in diese Richtung würde ich schon ausgehen. So ähnlich wird auch Apple wahrscheinlich das aussehen. Klar, typische Apple-Designsprache wahrscheinlich, ja. Aber
ja,
viel davon weg wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber wie gesagt, da haben wir halt auch dieses Smartphone-Problem einfach.
Ja, klar. Naja, man weiß halt noch nicht so genau, wie die Materialwahl sein wird. Ich gehe davon aus, das wird Kohlefaser sein, also Carbon, damit es leicht wird.
Genau, ich gehe nicht davon aus, dass wir da ein Plastikgerät kriegen. Das kann man, glaube ich, fest davon ausgehen, dass das Apple so nicht machen wird. Bis auf die AirPods haben wir ja eigentlich nichts im Portfolio, was Plastik ist. Stimmt's? Ja, denke schon.
Der Pencil, die Tastaturen, also
wobei da das Gehäuse ist ja auch.
Die Tastaturen sind teilweise ein Aluminiumgehäuse, obwohl unten drunter ist es auch Kunststoff. Also ich habe ja jetzt eine ganz aktuelle mit Touch ID, die hat unten drunter Kunststoff, seitlich Aluminium und die Tastaturen oder die Keycaps natürlich aus Kunststoff. Also es ist Teil Kunststoff, Teil Aluminium, ja.
Ja, okay, ganz ohne Kunststoff kommt es nicht aus, aber
du musst ja auch Teile haben,
dass es 100% irgendwo.
Du musst ja auch Bereiche haben, wo das Bluetooth durchkommt, also muss man ja auch Kunststoffdurchlässige Strahlen durchlässige.
Ja, okay. Da könntest du dann notfalls auf Glas gehen, ja,
wenn es reinigt. Ja, zum Beispiel. Ja. Also von daher kann man ausgehen, dass es irgendwas Hochwertiges, Kohlefaser, Carbon, irgendwas in dem Bereich sein wird.
Und ich hoffe nicht, dass sie in den Trend gehen wie die Automobilindustrie. ja, billig wirkende Kunststoffe zu teuren Preisen, ja.
Ja. Ja, das ist auch
wobei,
noch so ein.
Es ist, wie gesagt, es kommt einem vielleicht billig vor, gerade je nachdem in der Preisklasse, was du dann auch im Vergleich wieder hast. Aber da ging oder war gefühlt zumindest mal ja der Trend ja zu sich zu billig anfühlenden Kunststoffen hin, aber du hast trotzdem ja oder musst ja viel für das Fahrzeug ja trotzdem bezahlen. Ich hoffe nicht, dass wir sowas dann bei Apple jetzt mit der Brille erleben werden, ja.
Übrigens, billige Ausstattung, billiger Kunststoff, billige Verarbeitung. Ich habe am Donnerstag, genau, mein Versicherungsvertreter war gerade bei mir und hat ein ganz neues Auto gefahren, gerade mal 300 Kilometer auf dem Tacho, und es war ein Tesla Model 3. Mhm. Und ich dann natürlich in meiner gewohnt provokanten Art, na, wie sind die Spaltmaße? Er sagt, das ist ganz brandneu, das Auto. Ich habe gesagt, das hat ja nichts zu sagen. Normalerweise fährt das Zeug schon reparaturbedürftig vom Band bei Tesla. Ja, nö, kannst gucken. Ja, ich hole mir mein Spaltmaß-Messset von Volkswagen, was ich mal bekommen habe. Ich gehe durch das ganze Auto durch, wirklich, also bis auf der Kofferraumdeckel, den er allerdings auch schon reklamiert hat, der ein bisschen schief gesessen hat, aber zu vernachlässigen, wenn man sich sonst die Fahrzeuge anschaut, die ja wirklich komplett windschief sind im Normalfall, war das Ding wirklich für Tesla-Verhältnisse schon relativ gut verarbeitet. Also sind sie nochmal wirklich, man muss es fairerweise sagen, haben nochmal verarbeitungstechnisch einen großen Schritt nach oben gemacht. Ja, so Kleinigkeiten, das Stitching vom Leder, ja, das ist immer noch nicht auf Niveau von Volkswagen, muss ich sagen, das war echt nicht schön.
Ja, es ist halt immer die Frage des Zulieferers, den du dann da hast.
Ja, aber so diese...
Und natürlich Qualitätskontrolle. Weil sowas sollte eigentlich ja nicht durch die Qualitätskontrolle durchgehen, ja.
Ja, obwohl ich sagen muss, bei mir gab es auch bei meiner Ausstattung auch Stitching-Probleme an der Kopfstütze bei Volkswagen, haben sie aber anstandslos ausgetauscht. Also das muss man auch dazu sagen. Also das kann es auch bei Volkswagen geben. Ne? Und nicht jeder schaut sich 2 Stunden lang seine Kopfstützen an und sieht dann irgendwo ein Problem. Das ist auch immer so, dass wie ist der Anspruch oder was für einen Anspruch hat man an das Fahrzeug letztendlich? Mhm. Aber das Fahrzeug war im Großen und Ganzen für das, was ich vorher bei Tesla gesehen habe, wirklich sehr, also für Tesla-Verhältnisse sehr gut verarbeitet. Nicht auf dem Niveau von einem deutschen Fahrzeug, keine Frage. Da fehlen nach meiner Meinung immer noch Lichtjahre. Aber für das, was ich sonst so gesehen habe, sehr, sehr gut. Ja.
Ja, okay, das Problem, was du natürlich hast, also ich denke mal, dass der Dreier halt in Berlin vom Band gelaufen ist und da ist ja viel passiert die letzten Monate.
Nee, der kam aus China.
Der kam aus China?
Ja. Aber da ist auch schon einiges
mehr passiert die letzten Monate. Da ist sogar noch mehr passiert als in Berlin, ja. Also wenn man den Berichten so glauben darf, die man halt so lesen kann, ist da sogar noch wesentlich mehr passiert. Also wenn der aus China kam, also Hut ab, ja. Wie gesagt, die haben da viel gemacht, auch was jetzt gerade, wie gesagt, die Endabnahme und etc. betrifft. In Berlin allerdings auch, wobei, wenn du sagst, das war ein China-Fahrzeug, okay, das kann man halt jetzt dann schlecht.
Also nach seiner Aussage, also ich kann ja nur das wiedergeben, was er mir gesagt hat.
Ja, klar. Ne? Jetzt habe ich schon den Faden verloren, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte. Egal, aber schön, wenn es ja passt.
Ja.
Also, wie gesagt, schön, wenn es ja passt.
Also man muss ja auch mal loben. Ich kann ja jetzt nicht nur permanent über Tesla herziehen. Genau, aber man hat, wie gesagt, eine positive, oder ich habe eine positive Entwicklung gesehen. Ne? Das war schon sehr beeindruckend für das, was ich vorher so gesehen habe.
Ja. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte.
Ja.
Wie gesagt, wenn es jetzt ein Berliner Fahrzeug gewesen wäre, wie gesagt, die haben da auch die letzten Monate viel nochmal reingesteckt oder sind sich der Probleme bewusst und haben da auch nochmal viel aufgearbeitet. Ich weiß, also man hat so gehört, dass es wirklich besser geworden sein soll. Inwieweit das sich auch bewahrheitet, eine ganz andere Frage. Ich habe da keinerlei Erfahrungen mit Tesla-Fahrzeugen, die da vom Band laufen. Aber was natürlich schwierig ist, auch gerade für Tesla, du hast ja bei null angefangen, kennst ja den amerikanischen Standard, hast ja entsprechend gearbeitet, auch wenn du da versucht hast, entsprechend Qualitätssicherung und Qualität aufzubauen, kommst du ja aus einer ganz anderen Ecke als jetzt hier so ein deutscher Autobauer. Plus auch wenn du in Deutschland ein Werk hinstellst, du musst ja das Personal erstmal kriegen. Du kannst ja nicht hingehen und kannst von VW ja oder von einem anderen Produzenten in Deutschland eine komplette Straße abwerben an Mitarbeitern, die entsprechend ja auch geschult sind, ja ein Auge dafür haben und auch die Qualität einfach mitbringen, sondern du musst ja die Leute, auch wenn sie aus der Branche kommen, ja, ist halt immer die Frage, wo kommen sie dann her, aber du engagierst ja viel wahrscheinlich, die das erste Mal vielleicht an so einem Autobahn stehen und die müssen natürlich auch erstmal entsprechend geschult werden, sich das Know-how oder die Abläufe halt verinnerlichen und das ist halt schwierig, wenn du da, wie gesagt, so fremd aus, in Anführungszeichen, ja, die hatten jetzt auch jahrelang Zeit, sich das zu erarbeiten. Aber es ist natürlich schwierig, da halt so eine Produktionsstätte, gerade auch in der Größenordnung, aus dem Boden zu stampfen und dann halt ja den halt die Qualität auch rauszubringen, die halt andere machen. Ja. Was natürlich schade ist, weil du viel Geld für die Fahrzeuge bezahlst.
Ja, klar.
Und du den Vergleich einfach hast. Mhm. Auch zu anderen Autobauern, gerade bei uns in Deutschland, ja. Aber wie gesagt, es ist schön zu hören, wenn es halt jetzt wirklich besser wird.
Klar.
Da sie vielleicht noch nicht an einem Mercedes oder an einem Audi oder so kratzen, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Aber wenn sie ja wirklich erkennbar dran arbeiten, ist es ja wirklich dann nur noch eine Frage der Zeit, also nicht hoffentlich noch nicht Jahrzehnte, sondern eher früher, aber dann kommen sie irgendwann hin, ja.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Also man hat eine spürbare Verbesserung feststellen können. Ne? Auf jeden Fall, klar. Lange nicht auf dem Niveau eines deutschen Fahrzeuges.
Ja. Keine, schon keine wieder Frage. Unsere Autoquote erfüllt.
Naja, ich wollte ja nur mal auch mal Tesla loben, soweit das möglich ist. Ne? Also okay, das dazu.
Das dazu, genau. Brille.
Ja, also Kontrastverhältnis, da gab es auch noch eine Aussage, 4000 zu 1. Ja, okay, das sind realistische Werte, das sind Dinge, die durchaus möglich sind.
Die sollten so passen, ja.
Ja, wie gesagt, nur diese 5000 Nits, die haben mich so ein bisschen überrascht.
Jetzt müsste man die technischen Daten der Meta Pro im Kopf haben, ne?
Ja, das hätte ich doch besser vorbereiten müssen, da hast du recht. Aber okay.
Nee, oder ich, ja, weil ich habe mich ja zuletzt auch mit den Geräten von Meta mal so ein bisschen beschäftigt, gerade in Hinblick ja auf, da war die Quest 3 noch nicht angekündigt, im Hinblick jetzt auf die WWDC, aber wie gesagt, da, ich habe jetzt auch nicht alles auswendig gelernt, ja.
Ja. Gut, und dann hat er noch so ein paar Statements abgegeben, dass das Ding einen relativ komplexen Produktionsprozess durchlaufen muss, bis es halt vom Band läuft. Angeführt hat er auch, dass das Logic Board, bei Apple heißt es ja meistens Logic Board, bei anderen heißt es Motherboard oder PCB oder wie man es auch nennen mag. Also dass die Hauptplatine ein gebogenes Design hat, damit sie überhaupt in das Gehäuse von der Brille reinpasst. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie das Logic Board bei der Meta geformt ist oder wie das untergebracht ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Allerdings soll das wohl was Besonderes sein, dass man ein gebogenes Logic Board verbaut und das soll das Ganze halt so ein bisschen komplexer machen vom Produktionsprozess. Okay, kann sein. Schauen wir mal. Das zu der Hardware. Und dann gab es noch vom Steve Thornton Smith, immer dieses TH, mein Gott, da gab es noch Hinweise darauf hin, dass er das Tool, das App Store Connect Tool so hingehend provoziert hat, in Anführungsstrichen, dass es eine Fehlermeldung rausgebracht hat. Und in der Fehlermeldung war zu erkennen, oder war das Wort XROS, oder ist das Wort XROS aufgetaucht. Und daraufhin kann man jetzt schon, sagen wir mal, zu 99,9% schließen, dass das kommende Betriebssystem oder dass das Betriebssystem für die Brille halt XROS heißen wird, haben ja auch die Wortmarkenregistrierungen in der Vergangenheit gezeigt. Und ich denke mal auch, dass jetzt zeitnah, in Anführungsstrichen, oder was heißt zeitnah, dass auf der WWDC nun jetzt wirklich was mit einer Brille kommen wird, davon kann man eigentlich ausgehen. Ich würde mich allerdings kaputt lachen, wenn wir jetzt auf der WWDC nichts in Richtung Brille sehen würden. Das wäre doch der Scherz des Jahres. aus dem Hause
Apple. Ja, das, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also das ist ein gesetztes Ding, ja.
Ja, schauen wir mal. Stell dir jetzt mal vor, ja, mit Brille ist nichts geworden, aber wir haben ein Auto gemacht und er fährt da jetzt mit einem Auto vor.
Ja, okay, ich denke mal, das wäre zu verkraften. Ja,
ja, aber das wäre dann natürlich der größte Überraschungseffekt.
Das wäre was anderes, wenn sie sagen, hier, sie würden die Brille mit keinem Wort erwähnen und würden nur ein MacBook Air 15 Zoll dann zeigen an Hardware. Das wäre nochmal ein anderes Ding, aber wenn sie mit dem Auto auf die Bühne gefahren kriegen, da ist, glaube ich, eben die Brille egal.
Ja, ich glaube, das wäre auf der gleichen Ebene wie eine Brille vom Wert her oder ja. Aber das, ja, egal. Glaube ich jetzt nicht, aber die Überraschung wäre auf der Seite von Apple.
Definitiv.
Gut. Obwohl, es gab ja heute Gerüchte, dass sie im Außenbereich heute eine Hands-on-Area aufgebaut haben. Normalerweise ist die ja immer so im Innenbereich. Außenbereich würde natürlich auch zum Auto passen.
Ja, Außenbereich würde vielleicht eher zu diesem Augmented Reality Part passen.
Zum Beispiel.
Je nachdem, was sie dann aufbauen, dass du, wie gesagt, halt auch zum Thema Augmented Reality halt was an Demos machen kannst.
Dass diese Hands-on-Area halt ein bisschen komplexer wird als bei den anderen Geräten, dass man halt also mehrere... Also,
das Ding aufsetzen kannst, ein ganzes Spiel oder so mal kurz antesten oder siehst, wie halt dein Pages oder so in der Brille aussieht, sondern dass du wirklich was draußen hast, vielleicht auch ein kleinen, was heißt Parcours, aber einen Weg irgendwo hast, den du entlang gehen kannst und bei Augmented Reality werden dir dann halt Sachen gezeigt oder eingeblendet, ja, die dann ortsabhängig zum Beispiel sind, dass du sowas hast. Und da würde sich halt ein Außenbereich halt auf jeden Fall anbieten, weil du da mehr machen kannst, vielleicht als Indoor. Klar kannst du da auch viel machen, aber wie gesagt, Außenbereich, gerade halt mit den Lichtverhältnissen, mit den Sachen, die du halt draußen aufbauen kannst, ist nochmal was anderes, als wenn du drinnen deinen Tisch und deine Wand hast. Das ist vielleicht, wie gesagt, für diesen AR-Part halt nochmal ganz interessant.
Ja. Ja, und auch die ganzen Räumlichkeiten sind da ja eh sehr, sehr, sehr mit Glas durchzogen und die Übergänge zwischen Außen- und Innenbereich, wenn man die ganzen Schiebetüren aufmacht, sind ja sowieso relativ fließend, ne? Wenn man sich da die ganzen Bilder bisher angeschaut hat. Ja. Schauen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, und dann hatten wir ja eben kurz über Meta gesprochen.
Ja.
Das kam für mich auch sehr ein bisschen aus dem Blauen. Klar hatten sie es halt mit der Games-Dings da, mit dem Games-Showcase da halt kombiniert, wo sie dann die Quest 3 vorgestellt haben. Kam für mich sehr überraschend. Mein erster Gedanke war, jetzt nochmal vor der WWDC halt raus damit, weil es heißt ja auch ab September dann die Quest 3.
Ja.
Also ja auch der von uns so erwartete Release-Termin vielleicht für die Apple-Brille.
Ja.
Jetzt zur WWDC halt, dann holst du die Entwickler mit an Bord, du hast noch Zeit, ja, deine ganze Produktion anzulaufen, siehst, wie die Reaktion jetzt auf der WWDC auch von der Presse und auch von uns quasi ist, ja, und von den Anwendern, kannst da vielleicht auch ein bisschen so die Produktion entsprechend planen beziehungsweise anpassen, wenn du sagst, okay, wir können dann vielleicht doch 1 Million mehr Geräte als erwartet absetzen, dass du da nochmal was machst und hast dann genug Vorlauf bis September. Ja, das wäre eigentlich so das, was ich so vielleicht erwarten würde. Dann hätten die Entwickler auch ein bisschen Zeit gehabt, da was zu machen dafür. Ja, du hättest zum App oder im Store dann für die Brille auch hier eine schöne Anzahl vielleicht schon von Apps. September ist, denke ich mal, keine schlechte. Klar, früher würde einem vor allem vielleicht dann kurz nach der WWDC wäre auch schön, aber ich denke mal, so September ist auch bei Apple so ungefähr der Zeitpunkt, wo wir das dann erwarten dürfen, dass es da dann regulär im Handel ist, ja. Wenn nicht vielleicht früher oder auch noch Entwicklerkits oder sowas vielleicht kommt, ja.
Also ich glaube eher sogar später. Das ist meine Prognose, aber.
Könnte auch sein.
Dann so zum Weihnachtsgeschäft, das ist so meine Prognose.
Kann sein, dass es dann.
Also Entwicklerkits natürlich weitaus vorher, also wahrscheinlich schon nach der WWDC, dass da die Entwickler so ein Ding kaufen können. Ich glaube mal nicht, dass es das, natürlich werden Entwickler auch einen günstigeren Preis dafür bekommen, aber so günstig wie der Mac Mini wird es wahrscheinlich nicht werden, den es ja da gab zum Entwickeln. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Entwickler-Kit auch noch hardware-technisch ein bisschen differenzierter ausgestattet ist als die finale Version. Also jetzt nicht könnte unbedingt sein, ja. vom Chip her, aber zum Beispiel das Thema Akku könnte ich mir vorstellen, dass das beim Entwickler-Kit noch nicht final ist, dass das erst in der letztendlichen frei verkaufbaren Version geklärt ist, wie das mit dem Akku aussehen wird. Dass die Entwickler-Kits eventuell nur über Netzteil funktionieren etc. und dass es da noch keine Akkulösung geben wird. Könnte zum Beispiel noch ein Punkt sein. Weil das Entwickler-Kit von dem Mac Mini zum Beispiel, da war ja ein A14, A13, irgendwas, da war ja ein iPad-Chip letztendlich drin. Da war ja auch kein M1 drin in dem Chip, in dem Mac Mini. Der war ja auch differenzierter zu den Serien Mac Minis dann.
Genau. Und wie gesagt, Meta hat jetzt im September die angekündigt.
Ja.
Und hatte gleichzeitig auch angekündigt eine Preisreduzierung für die Quest 2.
Mhm. Ja.
Die, glaube ab morgen soll die Preisreduzierung sein. Und wir hatten da kurz vor der Sendung schon drüber gesprochen. Ich finde es eigentlich affig, ja. Warum gehst du nicht hin und sagst ab sofort? ich hatte jetzt nicht im Store geguckt, ob man überhaupt aktuell eine Quest 2 kaufen könnte oder ob sie vielleicht den Button ausgebaut haben, bis der neue Preis dann aktiv ist oder ob die Lieferzeit vielleicht auch so ist, dass dann sowieso der neue Preis vielleicht greifen würde, dann automatisch, ja. Aber mein Gott, warum machst du es nicht direkt? Dann hättest du vielleicht auch mit der Ankündigung direkt schon mal wieder 5 Leute mehr im Boot gehabt, die dann gesagt haben, okay, dann bestelle ich es jetzt direkt. Ja, so hast du jetzt auch erstmal wieder Zeit, dir das zu überlegen. Ja, der Impulskauf ist auch wieder vorbei.
Genau.
Den du damit oder den Schwung, den du da hättest vielleicht mitnehmen können bei ich sag mal so 5 Leuten, ja in Anführungszeichen. Ja. ich hatte ja auch schon mal mit der Quest 2 geliebäugelt und wie gesagt, eine Preisreduzierung jetzt, auch wenn die Quest 3 so kurz vor der Tür steht und ja auch Apple kommt, aber wie gesagt, die Quest und die Apple spielen da in ganz anderen Ligen, ja, da wäre ich vielleicht auch nochmal schwach geworden, ja, gerade weil ja die Aussage von Meta auch ist, du hast weiterhin Quest 2 Support, alle Spiele, die sie im Showcase gezeigt haben, werden auch auf der Quest 2 laufen. Und sie rechnen mit einer längeren Übergangszeit, was die Entwicklung jetzt betrifft, von der Quest 2 zur Quest 3, also dass du auch da zumindest mal mittelfristig auf jeden Fall auch noch mit Programmen und Spielen halt entsprechend mit der Quest 2 versorgt wirst. Von daher, wie gesagt, so impulstechnisch hätte man vielleicht da jetzt nochmal zugegriffen, wobei, wie gesagt, bei mir ist jetzt, ich bin jetzt auch alleine schon dadurch, dass sie gesagt haben, jetzt ab dem Termin dann die Preissenkung, war bei mir sowieso auch schon wieder so ein bisschen die Lust raus. Plus das, was du nicht an Quest 2 ausgibst, ja, wäre natürlich so eine Apple-Brille wieder entsprechend günstiger.
Ja, und ich meine, man muss ja
so kann man sich's ja auch schön rechnen.
Man muss ja erstmal schauen, wo Apple das Ding überhaupt preislich platzieren möchte.
Okay, aber 350 Euro sparen oder nicht sparen?
Ja, das ist richtig. Und man weiß ja auch nicht wirklich, wo das Gerät wirklich landet. Alle reden ja von 3.000 Dollar. Das ist ja die Frage.
Ja, das wäre ja in Euro nochmal entsprechend mehr.
Genau. So, ich tippe auf 2.799 Dollar. Das ist so mein Preistipp, den ich immer so abgebe. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine 2 davor stehen. Wie knapp das an der 3 dran ist, das ist eine andere Sache. Aber ich glaube, sie werden wahrscheinlich die 3000 nicht überschreiten. Das ist meine Vermutung.
Interessant ist es halt gerade im Vergleich zur Quest Pro zu sehen, wie halt technisch oder ob sie technisch den oder wie weit sie besser ist. Gerade was jetzt den Chip betrifft, ja, oder die Power betrifft, im Vergleich zur Quest, weil die Quest liegt ja aktuell, glaube ich, bei 1200 Euro, und hat da natürlich alleine Preise schon, auf jeden Fall, oder ist er attraktiver vom Preis her. Die Frage ist halt leistungstechnisch, wie weit vorne oder wie viel besser wird halt die Apple-Brille sein und was ist halt an Software-Support einfach da. Wir haben ja jetzt im Vorfeld schon die Ankündigung bekommen, dass No Man's Sky für einen Mac ja kommt. Oder entweder kommt oder schon verfügbar ist für Apple Silicon. Da bin ich jetzt etwas überfragt.
Es soll kommen, glaube ich, ja.
Wird es eine Mac-Version geben, was ja auch schon mal so ein schönes Ding ist. Ja. Klar ist das Spiel jetzt nichts Aktuelles, ja, es gibt es ja schon länger, aber wird ja nach wie vor mit Updates versorgt. Von daher auf jeden Fall auch schon mal eine interessante Nachricht. Man hatte ja so gerüchteweise vorher damit gerechnet, dass es als VR-Spiel gezeigt würde auf der WWDC. Jetzt hatten wir die Ankündigung, wie gesagt, vorher schon, dass es eine Mac-Version geben wird. Muss man mal gucken, ob man vielleicht auf der WWDC gerade für die Brille dann nochmal das sehen wird. Nachdem wir die Ankündigung jetzt für den Mac schon haben, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das noch ein Thema für die WWDC wäre. Das muss man mal abwarten, aber wie gesagt, das Gerücht war vorher da. Fand ich eigentlich sehr passend, hätte auch, denke ich mal, als Demo ganz nett gepasst. Vielleicht hat man auch gesagt, hier, es ist kein aktueller Titel, wir lassen es mal. Ja. Mhm. Ja, wir hauen es einfach mal so als Ankündigung raus. Aber wie gesagt, nach wie vor ist halt die Frage Software-Support, ja.
Ja, also die Frage.
Inwieweit wollen sie es als Gaming-Device auch positionieren und wer ist dann mit als Entwickler, vor allem an aktuellen Titeln,
naja,
mit an Bord? Weil, wie gesagt, No Man's Sky, nice, ja, es ist halt kein aktueller AAA-Titel. Da müssten sie halt auf jeden Fall was zeigen. Und dann müssten sie vor allem auch zeigen, dass sie es ernst meinen.
Also es sind im Moment sehr, sehr viele Fragen offen, die noch nicht beantwortet sind. Die größte Frage ist für mich halt,
wieso, weshalb und warum?
Genau, welche Kunden möchte Apple damit adressieren? Oder welche Käuferkreise? Es müssten ja im Optimalfall mehrere Käuferkreise sein. Education, Gaming, was wird damit adressiert oder was soll damit adressiert werden? Und die Frage oder die Fragen beantwortet uns hoffentlich Apple am Montag. Ja. Schauen wir mal. Und ich hoffe, es wird so ein kleiner iPhone-Moment. Ich glaube nicht, dass es an die Magie vom iPhone-Moment heranreichen kann. Also
wird von der Präsentation auch schwierig, weil das jetzt wirklich auch kein, weil so eine Brille auch schlecht halt mit einem Smartphone oder mit dem iPhone halt einfach vergleichbar ist. Aber von der Art und Weise auch, klar könntest du auch wieder sagen, es ist ein Gaming-Device, es ist ein Teleconferencing-Device und das ist, keine Ahnung, Kino, ja, für die Device oder irgendwas, ja. Du könntest versuchen, ähnlich zu machen, aber das hätte alleine schon auf Fehlen von Steve Jobs nicht die Wirkung auf der Bühne, wie damals die iPhone.
Ja, gut. Ich meine, den Fehler darf man sowieso nicht machen. Man kann Tim Cook nicht oder generell die nicht mit Steve Jobs vergleichen. Ne? Das ist halt so. Ist halt schwierig. Das war halt eine ganz, ganz, ganz andere Person. So ist es. Und ich schaue mir, immer wenn ich nochmal so einen Gänsehaut-Moment haben möchte, dann schaue ich mir die iPhone-Präsentation an, also die Präsentation des ersten iPhones.
So on point.
Das war so on point, ein Meisterwerk von Präsentationen und von Rhetorik und das ist Lehrstück einer perfekten Präsentation, einer perfekten Keynote. Da hat einfach alles gestimmt.
Naja, und vor allem, wie gesagt, das war ja auch, alleine wie er schon gezeigt hat, dann die Präsentation, ja, vom iPhone mit dem Entsperren, ja, oder auch mit dem Scrollen, ja, die hätten mir jetzt Scrolling und so ein Kram, ja.
Ja.
Also das war schon,
ja.
Aber das wird sehr schwierig, nochmal so ein Moment, ja, für Apple, ja, auch egal mit welchem Produkt.
Das ist richtig. Ich hoffe, es wird der kleine iPhone-Moment für Tim Cook.
Ich denke mal, dass da auf jeden Fall der Preis auch nochmal im Weg stehen wird.
Ja,
weil
das kann sein.
Auch damals der Einführungspreis vom iPhone war eine heftige Nummer, aber du hattest mit dem Smartphone ja auch oder mit dem iPhone ja auch wirklich ein Argument, ja, und kurz drauf kam ja die Preisreduzierung. Aber das ist vom Preis her nochmal eine ganz andere Nummer gewesen als das, was jetzt erwartet wird für die Brille.
Das ist korrekt, ja.
Nach wie vor, also vielleicht wird's ja eher so ein iPad-Moment, was den Preis betrifft.
Ja.
Was uns ja allen nur recht sein könnte.
Auf jeden Fall.
Ich rechne nicht damit, aber das wäre natürlich auch nochmal so, wie damals beim iPad auch nochmal so ein Moment, ja, wo du dann da sitzt und mit dem Finger über dem Bestellen-Button klebst, ja.
Ja. Obwohl, ich meine, sind wir jetzt mal ganz ketzerisch. Das allererste iPad, was sie vorgestellt haben, das war ja nichts weiter als ein aufgeblasenes iPhone. Das Feature-Set war ja nicht großartig. Das war ja letztendlich nur, wir haben iOS auf ein großes Display gebracht Und das hat ja nun wirklich wenig Differenzierungspunkte. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen.
Es war wie die Apple Watch halt ein 1.0-Produkt.
Ja. Richtig, genau. Und es war das allererste iPad. Ich meine, wenn ich mir das Ding heute angucke, dann denke ich auch nur, ach du lieber Gott. Aber man darf ja niemals vergessen, was gab es in der damaligen Zeit an Konkurrenzprodukten. Das darf man, man darf jetzt nicht das aktuelle, das alte iPad nehmen und mit aktuellen Produkten vergleichen. Das darf man nicht machen. Genauso wenig wie ein altes iPhone, sich das heute anschauen. Man muss sich dann in die damalige Zeit versetzen. Das ist so.
Beide Geräte haben ihre Klasse oder ihren Markt.
Genau.
Quasi neu definiert.
Ja, das, und wenn du heute.
Weil wir hatten ja vorher, man guck mal, BlackBerry war nicht ohne Grund so groß, ja.
Ja.
Wir hatten ja auch andere Tablets vorher schon, aber nichts halt in der Art und Weise, ja.
Absolut. Und wenn du heute in den Tablet-Markt reinschaust, dominiert nach wie vor das iPad den Markt. Das ist so. Ja. Ich würde mir wünschen, es wird ein bisschen mehr ernsthafte Konkurrenz geben. Immer, das sage ich immer wieder.
Genau,
aber
genauso die Apple Watch. Apple Watch, das Einzige, wo du wirklich gut Wettbewerb hast, ist wirklich das iPhone.
Da ist der Markt.
Android ist nochmal ein anderes Thema, aber da, wie gesagt, gerade Samsung macht da ja viel auch im
Hardware-Bereich ist Samsung da sehr, sehr gut aufgestellt.
Auch was Android betrifft, mit den eigenen Anpassungen, die sie machen, die sind ja auch ganz vorne mit bei, andere ja auch. Aber da hast du ja wenigstens noch, wie gesagt, Android mal außen vor gelassen, ja. Und das, was du da teilweise an Derivaten kriegst, ja. Aber was, da hast du auf jeden Fall Wettbewerb.
Ja.
iPad, also Tablets, selbst Smartwatches.
Ja.
Was so das, ich sag mal, in Anführungsstrichen die 0815 Smartwatch betrifft. Und dadurch, dass die Apple Watch ja auch preislich relativ gut aufgestellt ist, ja, mit der SE, wo sie anfängt, etc.
Ja.
Auch wenn es günstigere Alternativen gibt, ja. Je nachdem, was du auch, wenn du auch nur eine Sportswatch oder sowas haben willst oder nur ein Pulsmesser, da kannst du ja auch für wesentlich weniger Geld noch was kaufen, ja, von anderen. Ja. Aber im Smartwatch-Bereich ist die Apple Watch wirklich sehr gut aufgestellt, aktuell. Und da hast du, wie gesagt, in Anführungszeichen diese 0815 Smartwatches, ja, hast du da eigentlich auch nichts. Ja, Android, nach wie vor Wear OS fehlt, ja, auch so ein bisschen der Support von Google einfach. Hardware-technisch kamen da jetzt auch wieder ein paar neue Sachen auf den Markt, aber das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwo für Jubelausbrüche sorgt. Da fehlt der Wettbewerb definitiv. Wie gesagt, Tablets nach wie vor auch wenn es da interessante Geräte gibt, aber gegen das iPad.
Tja.
Außer so in ein paar Nischenanwendungen ist da einfach nichts zu reißen, ja. Das ist wirklich schade, ja.
So ist es. Naja, gut, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, dann soll ja das Watch OS 10, was ja wahrscheinlich auf der WWDC vorgestellt wird, nochmal so ein großer Meilenstein sein. Und da sollen jetzt nochmal einige Erneuerungen reinkommen. Da bin ich gespannt. Auch das Interface, die UI soll überarbeitet werden. Bin ich auch gespannt, wie sich das Apple vorstellt oder was da kommen wird. Vor allem, da kann man auch viel mit kaputt machen. Weil das hat sich im Endeffekt bewährt, in Anführungsstrichen, oder die Nutzer sind darauf konditioniert. Und wenn man das jetzt tiefgreifend anfasst, das Ganze, kann man auch viel mit kaputt machen. Da bin ich gespannt, ob sie da mit dem genügend Fingerspitzengefühl dran gehen.
Na, ich denke schon.
Ja, klar. Gut. Aber es gab ja nicht nur Gerüchte zur Brille und Last-Minute-Neuigkeiten zur Brille, sondern Mark Gurman hat sich auch noch geäußert. Und da hat er so ein paar Statements rausgehauen. Naja, er hat erstmal gesagt, das wird eines der längsten Keynotes, WWDC-Keynotes, die wir in der Geschichte von Apple angeblich, da bin ich gespannt. Ich habe jetzt nicht die genauen Zeiten mir rausgesucht, aber 2 Stunden waren schon öfter mal Keynotes. Also das ist jetzt nicht unbedingt, glaube ich, eine Seltenheit.
Ja, aber die wirklich langen Keynotes hatten wir noch in der Live-Ära.
Das ist richtig,
ja. Also wenn du jetzt in dem neuen Format eine wirklich sehr, sehr, sehr lange hättest,
das
wäre schon eine Herausforderung.
Weil die ist ja auch dementsprechend optimiert und das ist ja ein Feuerwerk an Informationen, die da rausgehauen werden.
Das Ding ist wirklich straff, oder das kannst du so wirklich durchgetaktet durchziehen, weil sie ja vorproduziert ist.
Genau.
Und von daher, klar, dass so eine WWC länger dauert, gerade wenn du vielleicht so ein Produkt wie die Brille hast und Hands-on-Area-Demo-Bereich nachher, dass sich sowas vielleicht in die Länge zieht, gerade mit der Brille, okay.
Ja, klar.
Aber die Präsentation alleine.
Genau.
Super lang oder eine der längsten werden sollen in dem neuen Format. Das ist schon.
Ja, und vor allen Dingen so eine Live-Veranstaltung, die kannst du ja nicht auf die Sekunde timen, ne? Denn,
genau. Hm.
Dann geht der eine mal 10 Sekunden länger zum Beamer oder dann, ich erinnere mich nur daran, ja, wo das WLAN zusammengebrochen genau. ist bei Steve Jobs.
Die Geräte aus,
ja. Ja, ja, und so weiter. Also es gibt ja gewisse Dinge, die jetzt nicht unbedingt planbar sind. Und genau. wie gesagt, ein vorproduziertes Video, da kannst du 30 Mal einen Take aufnehmen und den so lange aufnehmen, bis er optimal ist letztendlich. Ne? Und,
genau.
Das Ganze
und selbst wenn du das fertige oder alle Aufnahmen hast, das ist ja auch nochmal die Frage, wie schneidest du, ja?
Genau.
Was auch in der Post-Production, was siehst du, ja, hier kannst du vielleicht auch nochmal was rausnehmen.
Genau.
Oder neu anordnen oder so, ja. Deswegen, und bei dem Vorproduzierten dann, wenn das die längste WWDC, die jemals war, sein ja. soll, holla, holla.
Ja, ja, also er hat ja auch prognostiziert, dass wir nicht nur ein 15 Zoll MacBook Air sehen werden. Haben wir beide gesagt, naja, das ist ja schnell abgefrühstückt, das hast du in 10 Minuten besprochen, gleicher Chip, größeres Display und mhm. fertig ist die Laube, vielleicht gibt's noch eine andere Farbe, eventuell und dann war's das, ne? Das hätte man ganz schnell abgefrühstückt, hätte nach meiner Meinung auch eine Pressemitteilung zugereicht, was ja immer noch passieren kann, das heißt ja nicht, dass wir das auf der WWDC sehen werden, aber er geht jetzt davon aus, dass wir auch ein Mac Studio Update sehen werden. Und da hat er so ein paar Thesen angeführt, die man durchaus nachvollziehen kann, weil er sagt ja, und das haben wir alle in den letzten Tagen mitbekommen, es gibt mittlerweile ein Trade-in-Programm, wo man den aktuellen Mac Studio, also heute noch aktuellen Mac Studio, in Zahlung geben kann. Und das macht normalerweise Apple nur, wenn es auch in dieser Kategorie Nachfolgegeräte gibt. Weil, warum soll, ne? Das haben wir zumindest aus der Vergangenheit gelernt. Dass
ja, meistens, was auch interessiert wäre, wäre halt Trade-in zum neuen Mac Pro oder so.
Genau.
Das wäre auch ganz interessant.
Das, ja. ist, das ist nämlich meine Theorie. Durchaus kann seine Theorie natürlich auch stimmen, weil er hat nämlich auch Codenamen rausgehauen, Mac 1413 und Mac 1414. Das könnte zum Beispiel ein Mac Studio sein in der Max-Ausstattung, also M2 Max und M2 Ultra. Und da wären wir gleich beim zweiten Punkt. Dann müsste ja auf der WWDC auch der M2 Ultra vorgestellt werden, weil den haben wir ja bisher noch nicht. Es gibt ja nur den M2 Pro und M2 Max. Mhm. Also müsste das Ding dann ja vorgestellt werden, wenn ein neuer Mac Studio kommt oder wenn der Mac Studio upgedatet wird. Würde mich natürlich letztendlich freuen, weil das ist ein Bekenntnis zum Mac Studio von Apple und das würde dann unterstreichen, dass das Ding nicht nur eine Eintagsfliege war, weil die Gerüchte hat er ja auch schon mal rausgehauen. Mark Kerman hat ja auch schon mal gesagt, das Ding wird eventuell eingestellt und es war nur so ein Lückenbüßer und jetzt sagt er natürlich, was heißt natürlich, er sagt jetzt halt, wir sehen ein Nachfolgegerät und das schon auf der WWDC. Meine Theorie ist allerdings eine ganz andere, die du eben schon richtigerweise angeschnitten hast. Das Trade-In-Programm ist gar nicht gedacht dafür, um jetzt auf einen neuen Mac Studio abzudaten, sondern für alle diejenigen, die schon lange auf einen Mac Pro gewartet haben, um ihren alten Mac Studio in Zahlung geben zu können, um dann, wie gesagt, auf den Mac Pro abzudaten. Die Theorie habe ich ja, weil das Gerät ist letztendlich am überfälligsten. Also das muss.
Ja, vor allem, wenn jetzt wirklich ein Mac Studio-Update mit einem M2 Max und M2 Ultra kommen sollte. Welchen Chip bekommt dann der Mac Pro? Oder wie lange musst du auf den Mac Pro warten, wenn der mit vergleichbaren M3s vielleicht kommen soll?
Genau. Das würde ja dann nochmal bedeuten, dass das Ding nochmal nach hinten verschoben wird, wenn jetzt der Mac Studio upgedatet wird. Mhm. Und es gab ja auch so eine vollmundige Aussage von Marques Brownlee. Der hat ja gesagt, also MKBHD hat gesagt, also wenn jetzt auf der WWDC kein Mac Pro kommt, dann kommt keiner mehr, denn haben sie das Ding begraben. Das war eine steile These.
Das glaube ich jetzt nicht unbedingt, nur die Frage ist halt, wie weit kann sich halt Apple das erlauben, jetzt noch länger auf das Update für den Mac Pro halt zu warten.
Das ist richtig.
Ich denke schon, dass der, ja okay, wie gesagt, du weißt nie, was aktuell oder was die aktuellsten Entwicklungen bei Apple sind. Ich denke schon, dass er wie angekündigt auf jeden Fall sein Update geplant war. Wir haben allerdings auch schon über die Problematik gesprochen, gerade mit dem Mac Studio, wo positionierst du oder wie positioniert sich der neue Mac Pro im Vergleich zum Studio, beziehungsweise wie sieht die Zukunft vom Studio aus im Vergleich zum Mac Pro? Gerade aktuell mit den Update-Zyklen und mit den Chips, die wir aktuell haben, ist da einfach ein Problem. Willst du den Studio jetzt erstmal nicht auf M2 bringen, sondern bringst den Pro mit den M2 Ultra zum Beispiel? Was machst du mit dem Studio oder wann updatest du den Studio? Machst du dann ein Studio-Update, wenn der M3 da ist? Und der M3 wird ja wahrscheinlich wirklich ein großer Leistungssprung werden, gerade auch im Vergleich zu dem aktuellen M2. Und hast dann die Problematik, dass dein Studio M3-Update auf einmal leistungsfähiger ist als dein aktueller Mac Pro, ja, was ja auch nicht unbedingt so viel Sinn macht. Wolltest du dann mit dem Mac Pro ein relativ schnelles Upgrade bringen und verprellst dir vielleicht die Erstkäufer vom neuen Mac Pro Apple Silicon?
Es kann natürlich,
das ist halt wirklich schwierig, ja, für Apple im Moment.
Kann natürlich auch die Strategie sein, die Apple fährt, wenn sie jetzt wirklich, nehmen wir jetzt mal an, rein hypothetisch, Montag sehen wir ein Mac Studio, also mit M2 Max und M2 Ultra. Dass das einfach gezwungenermaßen die Taktik im Moment ist, den jetzt erstmal nochmal abzugraden, weil sie Entwicklungsprobleme mit dem Mac Pro in irgendeiner Weise haben. Und dass man ja so eine Art iMac Pro Taktik, die sie ja damals hatten, den iMac Pro haben sie auch nur so als Zwischenlösung rausgebracht, bis dann der Mac Pro kam. Und dass sie jetzt einfach in Anführungsstrichen dazu gezwungen sind, erstmal nochmal ein Update rauszubringen, bis dann irgendwann wirklich der Mac Pro so weit fertig ist, wie sie sich das vorstellen. Vielleicht haken sie ja immer noch an dieser Modulbauweise oder an der Aufrüstbarkeit und das ist noch der Knackpunkt. Das könnte ich mir halt vorstellen, dass sie da noch Probleme mit haben.
Wie gesagt, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie mittlerweile zur Erkenntnis gekommen sind, dass sie sich einfach mit dem Mac Studio und mit einem Mac Pro auf Apple Silicon da in eine Situation gebracht haben, wo eins der beiden Geräte einfach keinen Sinn mehr macht.
Ja.
Und willst du den Studio jetzt einstellen und einen Mac Pro bringen? Oder aber beißt du in den Apfel und sagst auf der WWDC, ja, wir haben hier ein Studio-Update mit dem M2 Ultra und by the way, wir sind zu einem Schluss gekommen, doch kein Mac Pro mehr zu machen.
Ja, möglich, möglich.
Also wenn es so sein sollte, würde ich mir wünschen, dass sie auf der WWDC auch klar Stellung dazu beziehen.
Dann sollte man, wie sagt man so schön, Helm ab zum Gebet, hätte ich bald gesagt, dann sollte man Farbe bekennen. Ja,
dann musst du halt den Apfel beißen und musst
und sagen,
das halt auch sagen und nicht einfach totschweigen. Weil dann ist ja immer noch, oder steht es ja noch im Raum, dass es noch kommt.
Vor allen Dingen dann würden auch einige Leute, die kurz davor stehen, irgendwo Neueinschaffungen vorzunehmen. Sagen, okay, Leute, es kommt kein Mac Pro, jetzt können wir entspannt entweder.
Genau, und vor allem, du hast jetzt das Studio-Update, also kaufe ich mir jetzt ein Studio.
Dann kann ich mein Mac Studio kaufen.
So. Weil wenn du jetzt ein neues Studio kommt, aber kein Wort zum Mac Pro, wartest du dann nochmal, bis vielleicht Ende des Jahres eine Info zum Mac Pro kommt oder kaufst du jetzt doch ein Studio und sagst dir, wenn der Pro kommt, kaufe ich mir dann ein Pro, ja.
Bloß dann sollten sie aber auch den Mut haben, den alten Intel oder den immer noch aktuellen Intel Mac Pro aus dem Sortiment nehmen, finde ich.
Ja, der müsste dann auf jeden Fall raus, ja.
Weil das ist ja dann inkonsistent, dann hat man dann noch eine Intel-Kiste rumfliegen und das ist ja dann sinnlos. Obwohl es bestimmt eine Menge Leute gibt, gerade wegen der PCI-Express-Karten, die so ein Ding immer noch brauchen oder ja, ich kenne auch einige Leute, gerade im Audiobereich, Audiokarten und so weiter. Könnte natürlich auch nochmal den Effekt haben, wenn das Ding definitiv End of Life geschaltet ist, sage ich jetzt mal, dass dann noch einige Leute so einen alten Mac Pro oder einen alten Intel Mac Pro kaufen.
Ne? Ja, die Frage ist halt da nur, wie lange oder welche oder
Betriebssystemtechnisch
halt noch mit OS 10 das Updates
versorgen. Klar.
Weil irgendwann wird da auch der Intel Support wegfallen.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde ja jetzt keinen Anwender zu raten, auf einen Intel Mac Pro zu gehen. Es sei denn, er braucht das unbedingt, weil nur diese Karte noch darin funktioniert etc. Aber sonst würde ich da keinen Menschen zu raten, da noch ein Intel-Gerät zu kaufen. Naja. Schauen wir mal.
Ja, so lange ist es ja nicht mehr hin.
Nee, die Zeit läuft. Ja, Jetzt gucke ich ja gerade, was wir noch an Themen haben. Das sind noch so Kleinigkeiten, die können wir noch ganz schnell durchgehen. Mhm. Das sind so zwei Themen, die ja noch aufgeploppt sind bei mir. Ein japanischer oder eine japanische, ist eine Dame, die da sogar aufgetreten ist, in Anführungsstrichen, die hat, die sammelt Prototypen aus dem Hause Apple. Und die hat auf Twitter so ein paar Bilder rausgehauen, wo man halt AirPods-Cases sieht, wohlbemerkt Cases, die allerdings so nie auf den Markt gekommen sind. Und die sollten zum gleichen Termin oder es war im gleichen Zeitraum, wo das iPhone 7 rausgekommen ist. Und es sollten passende AirPod-Cases sein zu den damalig aktuellen iPhone 7 Farben. Allerdings hieß es da ein bisschen anders bei den AirPods. Schwarz, okay, schwarz war auch bei dem iPhone schwarz, aber da gab es die Farbe Blond bei den AirPods Cases. Dann gab es Pink, Rot und Weiß. Und das Blond, das sollte so das Gold darstellen. Man ist spekulativ davon ausgegangen, warum sie da andere Farbbezeichnung genommen haben, weil man jetzt nicht diese gleiche Materialien hat, logischerweise. Die AirPods Cases sind aus Kunststoff und die iPhones, ich glaube das 7er war aus Glas damals noch, Glasrückseite, kann das sein? Oder Aluminium. Bin ich jetzt materialtechnisch gar nicht so auf dem Laufen, ob es damals noch eine Glasrückseite war oder schon Aluminium. Keine Ahnung. Jedenfalls, dass man jetzt nicht die gleichen Farbbezeichnungen genommen hat, weil es halt verschiedene Materialien gewesen sind. Deswegen ist man halt davon ausgegangen, da hat man halt andere Farbbezeichnungen genommen. Okay. Das Interessante dabei ist aber, dass das ganz spät erst entschieden worden ist angeblich. Die Entscheidung fiel erst in dieser Validierungsphase. Kurz bevor das Zeug in die Massenproduktion gehen sollte, hat sich Apple dafür entschieden, keine farblichen Cases oder keine AirPods rauszubringen in verschiedenen Farben. Ja. Die Frage ist nur, warum sie sich kurz vorher dafür entschieden haben. Das ist jetzt die Frage, die ich mir persönlich stelle. Allerdings sieht es auch ein bisschen albern aus, finde ich, wenn ich nur ein farbliches Case habe und wenn die Stöpsel nach wie vor in weiß sind. Und ich könnte mir vorstellen, das war so auch die Abwägung dann final. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus. Ist natürlich auch vom Herstellungsprozess relativ einfach, nur die Cases dementsprechend einzufärben und nicht die Stöpsel auch noch in Wagenfarbe vom Case zu machen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das war auch der Grund, dass man halt gemerkt hat, naja, das sieht jetzt nicht so stylisch aus, weiße Stöpsel und ein Case in Rot oder in Schwarz. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn ich das will, dann kann ich mir auch ein Case kaufen, die es von 12.000 Anbietern da draußen am Markt gibt und kann mein AirPod-Case schwarz machen.
Das Case für den Case.
Ja, gibt doch.
Das Case für das Case.
Das Case für das Case. Gibt doch genügend Anbieter, die das auf dem Markt haben. Von billig bis teuer.
Genau. Von Silikon über alle bis Leder oder so.
Was mich bis heute ja wundert, warum Apple dafür keine hauseigenen Cases anbietet. Da lassen sie ja einen kompletten Markt liegen. Sie haben für allen möglichen Scheiß haben sie einen Case. Sogar für den Pencil gibt's von Apple eine Lederhülle, aber für die AirPods gibt's keine Lederhüllen oder Silikonhüllen oder was auch immer. Das ist doch ein kompletter Markt, der da Apple entgeht, sag ich mal.
Ja, wahrscheinlich sagen die sich halt, wir machen keinen Case für einen Case.
Ja, du. Aber es ist ja auch schützenswert, damit dass es keine Kratzer bekommt. Also von daher.
Ja, dafür gibt es dann wieder D-Print, ja.
Ja, oder richtige Cases.
D-Print, oder wie heißt's?
Ja, D-Print, diese Folien, ja. Naja, egal. Es ist sehr interessant. So, und dann gab es noch ein Gerücht, dass wir jetzt angeblich MagSafe-Kabel sehen könnten, die farblich sind. Ja, halte ich jetzt auch nicht so weit hergeholt, diese These, weil die ganzen Kabel für die MacBooks, die MagSafe-Kabel, gibt es ja mittlerweile auch farbig zu den Geräten, also Silber,
ich wollte gerade sagen, solange die Farben halt identisch sind mit den Gerätefarben, warum nicht, ja?
Ja, ja, klar. Und so, dass
Ton wäre nice, ja.
Und dass das das neue MagSafe-Ladekabel oder das der nächsten Generation dann passend zum aktuellen MagSafe-Standard, wie der denn auch aussehen wird, dann in verschiedenen Farben kommt, halte ich jetzt nicht für weit hergeholt. Und dann haben sie noch mal ein paar Bilder rausgehauen von dem Magic Charger. Das ist mal wieder so eine typische Sache, dass sie mal wieder so ein paar Sachen neu aufgewärmt haben, weil diesen Magic Charger haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Das ist im Endeffekt ein aufstellbarer, aufklappbarer MagSafe-Ladepuck von Apple. Der soll jetzt angeblich kommen. Naja, bin ich gespannt. Prototypen haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen von dem Ding. Und das haben sie jetzt mal wieder ein bisschen aufgewärmt. Naja, okay. Alles nichts, was mich jetzt hier vom Hocker haut. Und das nächste kleine Thema ist, dass ein Patent Apple zugesprochen worden ist, das ein Apple Pencil zeigt mit einer Wo-ist-Funktion. Ja, auch nur eine Frage der Zeit, dass das kommt, dass das Ganze im Wo-ist-Netzwerk auftaucht. Irgendwas muss ja denn die Pencil 2 Generation oder ist schon der dritte denn? Es gibt ja einen ersten, das ist ja der zweite, wäre ja dann die Generation 3. Irgendwas muss ja die Generation 3 dann auch noch mehr können. Mhm. Aber was mir gerade so spontan einfällt, wäre es mal nicht an der Zeit, dass Apple mal wieder eine neue Maus auf den Markt bringt? Die ist ja auch von ihrer grundsätzlichen Form schon sehr lange am Markt. Ist mir jetzt ganz spontan.
Alleine schon, um den Charging Port irgendwo besser hinzukriegen, ja, oder an eine besser geeignete Stelle zu verlegen, das wäre schon mal sehr nice. Ja,
ja, ja. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Es ist wahrscheinlich das Einfachste gewesen, ohne das grundsätzliche Design vom Gerät anfassen zu müssen. Ne? Aber irgendwo da vorne vor oder so hätten sie das Ding hinsetzen können, dass man das Ding auch betreiben kann, wenn man es auflädt. Ich meine, die Tastatur kann es ja auch. Da war es ja wahrscheinlich einfacher, das an die Kopfseite der Tastatur zu setzen. Nee, aber die Magic Mouse gibt es ja schon so in der Form schon sehr, sehr lange. Mhm. Sehr umstrittenes Design nach wie vor. Viele sagen, damit kann man nicht arbeiten. Ich arbeite damit sehr gerne. Ich komme damit hundertprozentig klar. Ich verstehe nicht. Mittlerweile habe ich Probleme mit so großen, ausgewachsenen Mäusen zu arbeiten, wie so eine Logitech-Maus. Da denke ich, was ist denn das für ein Riesending? Mhm. Weil ich so auf diese Magic-Maus konditioniert bin. Naja. Gut. Schauen wir mal. Tja, dann sind wir eigentlich durch mit der heutigen Sendung.
Ja, kurz und knapp, aber.
So kurz sind wir doch auch nicht.
Ja,
auch du ein Stündchen.
Brille auf, aber ich denke mal, so eine Stunde dürften wir haben, ja.
Ich denke, nächste Woche wird es jetzt ein bisschen länger werden, wahrscheinlich.
Kommt dann drauf an, was sich von den Gerüchten so alles bestätigt, ja. Beziehungsweise man kann darüber das sprechen, was sich nicht als wahr oder als Vorstellung erwiesen hat. Alleine wenn die Brille schon kommt, ja, haben wir, glaube ich, sehr viel, über was man im Nachhinein auch nochmal sprechen kann, weil wir dann hoffentlich sehr viel schlauer sind, was es dann letztendlich geworden ist und wie sich Apple das von den Anwendungen halt vorstellt.
Ja, das ist der Knackpunkt, ja. Ich bin gespannt.
Vor allem wissen wir dann auch endlich den Preis.
Ja, ja. Endlich. Und ich glaube, das nimmt dann auch so ein bisschen aus dieser ganzen Gerüchtesituation, die ist ja in der letzten Zeit wirklich eskaliert, so ein bisschen logischerweise den Druck raus, weil wir dann ja alle Bescheid wissen, hoffentlich, wie das Ding aussehen wird. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es ja auch wirklich nur erstmal eine Präsentation an die Entwickler adressiert und so ein grober Abriss, was das Ding kann. Und Apple gibt noch gar nicht den Preis bekannt. Erst zum kann ja auch sein. Keine Ahnung. Ich glaube, wo sie diesen Champagnerkübel Mac Pro vorgestellt haben, da hatten sie auch keinen Preis bekannt gegeben bei diesem Teaser. Ah,
das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ja.
Aber der war ja auch verhältnismäßig kurz, der Teaser. Also das Ding war ja nur 5-6 Minuten lang, inklusive der markigen Ansprache von Phil Schiller. Auch so Sätze, die in der IT-Szene immer wieder sich eingebrannt haben. Ne?
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Mal gucken, vielleicht hören wir einen ähnlichen Spruch jetzt wieder mit der Brille.
Ja, aber es hat ja keiner Apple in dem Sinne vorgehalten, dass sie keine Innovation rausbringen können. Also jetzt nicht im Kontext einer AR-Brille oder so. Da gab es ja eigentlich keine negativen Stimmen. Außer die angeblichen internen Diskussionen, die es ja wohl gab oder vielleicht sogar immer noch gibt, dass da einige Mitarbeiter im Führungsbereich skeptisch sind gegenüber der Brille. Naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was wir vielleicht doch morgen sehen werden an Last-Minute-Leaks, morgen am Sonntag oder noch am Montag. Ja, Montag wird schwierig, weil es ja 10 Uhr Ortszeit das Ganze. Da müsste wirklich einer ganz früh aufstehen und noch ein paar Gerüchte raushauen. Oder ein paar Last-Minute-Leaks raushauen. Schauen wir mal. Gut, nächste Woche wissen wir mehr. Und am nächsten Wochenende, denke ich, wissen wir sowieso noch mehr, weil das dann halt durch die Woche dann noch ein paar neue Erkenntnisse gibt. Deswegen ist es auch ganz gut, dass wir dann wahrscheinlich erst am Wochenende aufnehmen werden.
Da müssen wir mal gucken. Außer es wäre halt so weltbewegend, ja, dass wir vielleicht sagen, wir müssen vorher noch mal kurz was aufnehmen. Ja, aber das sehen wir.
Muss ich gucken, ob ich dann Jetlag-technisch überhaupt schon wieder in der Lage bin dazu.
Ja, wir haben ja noch einen Feiertag. Alle wir.
Du hast einen Feiertag. Ja, auch, obwohl, da könnte ich ja spontan dann mich bereit erklären, den Feiertag, dass wir den sinnvoll nutzen dafür. Für eine Podcast-Aufnahme, meine ich.
Ja, müssen wir mal gucken. Ja, je nachdem, wie gesagt, was dann.
Vielleicht wird das ja nicht nur die längste Keynote von Apple, vielleicht wird das ja dann auch unsere längste Podcast-Aufnahme. Ja, okay, ich sehe deine Begeisterung. Ich höre deine Begeisterung. Du springst ja, ja quasi. Ja,
das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Nein,
weil es Redebedarf gibt, könnte das natürlich passieren.
Die Betonung lag ja auch vielleicht, aber wir haben ja meistens dann zwei Folgen draus gemacht, dass wir es aufgeteilt haben.
Ja, wir machen das diesmal dann am Stück.
Am Stück und nicht geschnitten.
Genau.
Darf es ein bisschen mehr sein, um im Metzgerei-Fachjargon zu bleiben. Darf es ein bisschen mehr sein. Ja, von mir aus gerne. Schauen wir mal, was Apple uns zeigt. Yep. Obwohl ich es nicht so toll finden würde, wenn jetzt ein neuer Mac Studio rauskommt, dann habe ich ja schon wieder einen Oldtimer hier stehen. Ach, das ist scheiße.
Aber der wird ja nicht schlechter.
Ja, aber der andere ist dann wahrscheinlich besser.
Ja, aber deiner wird ja nicht schlechter. Der kann ja morgen noch genau dasselbe oder am Dienstag kann er immer noch genau dasselbe, wie er am Montag konnte.
Und ich gehe mal davon aus, dass sie die Designsprache beibehalten und von daher fällt das ja gar nicht auf.
Ja, vielleicht sieht er in Zukunft ja raus wie ein Mac Pro.
Ja. Und von daher fällt es ja gar nicht auf, dass ich da so ein schwachbrüstiges Systemchen stehen habe. Also von daher.
Der ist nicht schwachbrüstiger am Dienstag, als er am Montag war.
Nein, hörst du denn nicht meine Polemik in meinen Aussagen? Muss ich das denn immer noch deklarieren?
Genau, bitte kennzeichnen.
Ja, es ist schwierig, dass man das dann halt visuell besser darstellen kann, als audiotechnisch darstellen kann, das Ganze. Das ist so. Na gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht und wollte gerade sagen, der Jetstream gut funktioniert, dann hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.